Ich möchte euch heute Morgen eine Geschichte erzählen. Diese Geschichte ist nicht 100% wahr, aber sie steht in der Bibel. Deswegen hat sie trotzdem einen Wahrheitsgehalt. Und diese Geschichte hat Jesus erzählt, aber ich möchte die Geschichte mal so erzählen, wie ich denke, dass er sie heute erzählt hätte und nicht vor 2000 Jahren. Es war einmal, nicht vor allzu langer Zeit, ein sehr erfolgreiches Start-up-Unternehmen. Und dieses Unternehmen, das hat sich so auf die Fahne geschrieben, wir wollen uns extrem für unsere Angestellten kümmern und am besten auch noch eine richtig gute Arbeit machen. Es gab ein kostenloses Bio-Restaurant, Massage, Kinderbetreuung, also die Massage während der Arbeit, so am Schreibtischstuhl, das gibt es tatsächlich schon. Ein integriertes Seniorenheim für Eltern und Großeltern der Angestellten, eine Tierpension, Autowäsche, damit das Auto, wenn du von der Arbeit nach Hause fährst, wieder richtig schnieke aussieht. Flexible Arbeitszeiten, Mitarbeitergeschenke, 3 Jahre bezahlter Mutterschutz, 3 Jahre bezahlter Vaterschutz, kostenlose Snacks, Therapie, Schönheits-OPs, Dienstwagen, Diensthandy, Dienstcomputer, Dienstwohnung, alles, was du dir vorstellen kannst. Es war das beste Unternehmen der Welt. Schnell wurde es auf der Forbes-Liste auf dem Platz 1 der allerbesten Unternehmen der Welt geführt. Und die Mitarbeiter, die den Bericht geschrieben haben, sind hinterher zu diesem Unternehmen abgewandert und wollten dort arbeiten. Aber es war ein Schock, als herauskam, dass ein Angestellter der Finanzabteilung sich eigentlich nur Geld in die eigene Tasche geschoben hat. Er hat Geld veruntreut. Die veruntreute Summe übertraf alle Vorstellungen von dem, was so ein Angestellter in seinem Leben verdienen konnte. Umgerechnet über 100 Millionen Euro. Diese Tat kam an einem Wochenende heraus und die sozialen Medien sind explodiert. Die ganze Welt hat es herausgefunden und am Montag rief der Chef dann ein Meeting mit der Führungsebene für diesen Angestellten ein. Naja, jeder wusste, was diesen Angestellten erwarten würde. Sein Ruin stand bevor, sein finanzieller, sein sozialer und überhaupt. Und als er ins Büro des Geschäftsführers oder des Chefs kommt, hat er eine Idee. Er hat ja eigentlich schon nichts mehr zu verlieren. Und das nutzt er einfach aus und er geht all in. Ein letzter Versuch, seine Haut zu retten. Und er geht auf ein Knie und bettelt um Gnade. Denk doch an meine Frau und an meine Kinder. Gib mir ein bisschen Zeit und ich werde dir alles zurückbezahlen, was ich dir schulde. Die anderen Teammitglieder sind irgendwie amüsiert und angewidert zugleich. Erstens, es war nicht möglich, so eine hohe Summe zurückzuzahlen und zweitens war er doch selber schuld, oder? Warum sollte er hier so eine peinliche Nummer abziehen? Aber wenn dieses Verhalten sich schon überrascht hat, dann übertraf nichts die Art und Weise, wie der Chef damit umging. Anstatt den Sicherheitsdienst zu rufen und den Angestellten rauszuschmeißen, saß er einfach nur da und dachte tatsächlich über diesen Antrag des Schuldigen nach. Sein Gesicht wurde freundlich, Tränen kamen in seine Augen und er sprach. Er gab dem Angestellten keine Zeit, um die Schulden zurückzuzahlen, sondern er hat einfach gesagt, du schuldest mir gar nichts. Geh nach Hause und erzähl deiner Frau und deinen Kindern, dass alles gut ist und alles gut werden wird. Und dann komm zurück und dann arbeitest du einfach weiter für mich. Der Angestellte kann sein Glück kaum fassen. Und er nutzt eine ruhige Minute, etwas auf Twitter zu posten, nämlich ein Wort, vergeben. Hashtag Gnade. Verstehst du, seine Schuld wurde nicht nur irgendwie ausgelöscht, die ist nicht nur verschwunden worden, sondern der Chef hat die Schuld auf sich genommen. Es waren ja seine 100 Millionen Euro. Du kannst dir nicht vorstellen, was diese Geschichte für eine Öffentlichkeitswirkung hatte. Eine Geschichte der Vergebung von unbezahlbarer Schuld. So etwas hatte es noch nie gegeben. Die Nachrichten haben es international berichtet. Die Beteiligten waren bei Markus Lanz, Anne Will und Neo Magazin Royal. Und die Zeit machte eine ganze Titelseite darüber. Helene Fischer hat einen Song darüber geschrieben. Und George Clooney wollte die Filmrechte kaufen, um den Chef zu spielen. Aber er war zu alt und zu unattraktiv, also haben sie es ihm nicht erlaubt. Aber komischerweise war das nicht das Ende der Geschichte. Der Angestellte ging zurück an seine Arbeit und während der Arbeit schaute er mal kurz auf sein PayPal-Konto und stellte fest, ein Azubi schuldet ihm 100 Euro. Es war ein neuer Angestellter mit Mindestlohn, ohne Massage, der war noch in der Probezeit, also niemand wirklich Wichtiges, aber er schuldete 100 Euro. Dieser Angestellte macht sich auf den Weg, um die Schulden zu kassieren und sagt, bezahl mir, was du mir schuldest. Der Azubi hatte das Geld nicht bei sich und er hatte es auch nicht auf seinem Konto. Konnte der Angestellte nicht vielleicht noch so bis zum Zahltag warten? Ein paar Kollegen beobachten die Szene. Sie wissen, was passieren wird. Sie wissen, der Angestellte würde Gnade vor Recht walten lassen. Schließlich wurde er von Gnade erfüllt und hat eine riesengroße Schuld erlassen bekommen. Und bei dieser Sache war die Summe ja viel kleiner. Er war derjenige, der den höchsten Schuldenerlass der Geschichte der Menschheit bekommen hatte. Sie warteten darauf, dass sein Gesicht freundlich wurde, Tränen in seine Augen kamen und dass er Gnade zeigen würde. Es wäre nur ein winziges Dankeschön für die Gnade, die er selbst empfangen hätte. Er konnte diese Gnade in klein einfach weitergeben, die er in so einer riesigen Sache empfangen hatte. Und die Zuschauer warten auf diesen Moment und er kommt nicht. Das Gesicht des Angestellten bleibt wütend. Seine Augen bleiben trocken und sein Herz bleibt hart. Du wirst den Tag bereuen, an dem du dich gegen mich gestellt hast. Pack deine 7 Sachen, du bist gefeuert. Er ruft den Sicherheitsdienst, lässt den Angestellten, den Azubi mit seinen 7 Sachen rauswerfen, öffentlich gedemütigt vor der ganzen Firma, beim besten Unternehmen der Welt. Die zuschauenden Kollegen waren geschockt. Wie kann jemand, der so eine unendlich große Gnade bekommen hat, so unfassbar unversöhnlich und unvergebend sein bei so einer winzigen Sache? Wie kann er nur die Gnade verweigern, obwohl es ihm eigentlich im Vergleich nichts kostet? 100 Millionen hat er veruntreut und 100 Euro kann er nicht bezahlen. Sie erzählen es also dem Chef und der Angestellte wird wieder ins Büro zitiert und dieses Mal war das Meeting kurz und ohne Überraschung. Du hast es nicht verstanden, oder? Du dachtest, meine Gnade wäre irgendwie aus einem inkompetenten, unkonzentrierten und verwirrten Augenblick entstanden und ich würde dich mit allem durchkommen lassen, oder? Wie falsch hast du gelegen. Dir wurde Vergebung zuteil, aber du selbst kannst das nicht erwidern. Du hast Barmherzigkeit erlebt, aber du hast sie nicht weitergegeben. Du wurdest mehr als gnädig behandelt und du hast diese Gnade einfach für dich behalten und nicht erweitert. Dir wurde ein System der Liebe angeboten und du hast dich für ein System von Rache und Hass entschieden. Und jetzt sollst du erleben, wie das ist. Der Chef übergibt den Angestellten einer Justiz und er wird verurteilt zu einer unendlich langen Strafe, die er im Gefängnis absitzen muss. Und der Chef twittert, unverziehen, Hashtag Verurteilung. Diese Geschichte ist nicht die kürzeste, fast die Hälfte von der Predigt ist schon rum. Es ist eine aktuelle Version von der Geschichte, die Jesus in Matthäus 18 erzählt hat. Diese Geschichte ist irgendwie ein bisschen grob und hat aber eine klare Botschaft. Und falls jemand die Bedeutung der Geschichte verpasst hat, lese ich einfach mal den Vers 35 vor. Da steht, genauso wird mein Vater im Himmel mit euch verfahren, wenn ihr euch weigert, euren Brüdern und Schwestern zu vergeben. Und was eine Geschichte über einen Angestellten und seinen Chef und seinen Azubi ist, wird auf einmal persönlich. Es ist eine Geschichte vielleicht von dir und von mir, eine Geschichte der Menschheit. Jesus beschreibt hier, dass es einen Gott gibt, der großzügig und gerecht ist. Also mehr als gerecht, barmherzig und gnädig. Menschen allerdings haben es geschafft, sich einen Berg von Schuld anzuhäufen und sie sorgen tagtäglich dafür, dass dieser Berg größer wird und er vergibt. Jedes Mal, wenn du nicht ehrlich bist, wird der Berg ein bisschen größer. Jedes Mal, wenn du an der Steuererklärung ein bisschen rumschraubst, jedes Mal, wenn du einem Kind lieblos begegnest, jedes Mal, wenn du dich gegen die Liebe entscheidest, jedes Mal, wenn du lästerst oder ungnädig bist, Jedes Mal, wenn du deine Augen vor den Armen verschließt, jeder Neid und Groll, alles Nachtragen und egoistisch sein, wenn du selbstgerecht bist, jedes Mal, wenn du nicht großzügig mit deinem Besitz umgehst, den Gott dir geschenkt hat, jedes Mal, wenn du bei Rassismus wegschaust oder selber rassistische Gedanken hast, jedes Mal, wenn du dich über andere erhebst, wird der Berg ein bisschen höher. Und ich denke, jeder Mensch sitzt da im gleichen Boot. Jeder. Ich bin Pastor, ich habe mein Leben gewidmet, von der Gnade und Barmherzigkeit und der Liebe Gottes zu predigen. Und trotzdem habe ich keine Minute gebraucht, um diese Liste gerade zu schreiben. Warum? Auch ich bin schuldig. Ich habe wahrscheinlich noch viel mehr davon getan. Manches bewusst, manches unbewusst. Ich bin schuldig. So wie jeder andere Mensch auch. Und eines Tages am Kreuz hatte Jesus Mitleid mit mir. Gott hatte Mitleid mit mir. Gott hatte Mitgefühl und der löschte meine Schuld einfach aus. Nein, er hat sie nicht nur gelöscht, sondern er hat sie auf sich genommen. Und dadurch hat er mir die Schuld vergeben und er hat mich befreit. Und jeden Tag darf ich aus dieser Gnade leben. Aber dabei endet es nicht. Es ist eine Geschichte und die Botschaft ist einfach und trotzdem ist sie schwer zu verdauen. Es ist nicht nur, dass Gott mir meine Schuld vergeben hat, sondern er geht weiter. In der Bergpredigt lehrt Jesus auch, wie man zu beten hat. Wir haben das gerade eben im Vaterunser gesungen und da ist eine Passage in Matthäus 6, Vers 12 steht das dann: Und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Und ich finde, da wird es jetzt kompliziert. Was bedeutet das denn? Vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Meint Jesus das ernst? Gibt es einen Zusammenhang? Ich denke, Jesus meint es so ernst, dass er in Vers 14 und 15 das Ganze nochmal bekräftigt. Da sagt er, wenn ihr denen vergebt, die euch Böses angetan haben, wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Wenn ihr euch aber weigert, anderen zu vergeben, wird euer Vater euch auch nicht vergeben. Jesus scheint es wirklich ernst zu meinen. Und in Kapitel 7, Vers 1 und 2 sagt er auch, was das im Umgang miteinander bedeutet. Da steht dann, hört auf, andere zu verurteilen, dann werdet auch ihr nicht verurteilt. Denn andere werden euch so behandeln, wie ihr sie behandelt. Der Maßstab, nach dem ihr andere beurteilt, wird auch an euch angelegt werden, wenn man euch beurteilt. Das ist ganz schön krass. Jetzt können wir sagen, nee, Gott ist hier ein bisschen zu streng. Jesus hat ja in der Bergpredigt auch noch ein paar Sachen gesagt, die wir nicht so hundertprozentig wörtlich nehmen, mit der Hand abpacken, wenn wir was geklaut haben, Auge ausreißen, wenn wir eine Frau begehrlich angucken. Ich habe noch beide Hände, ich habe noch beide Augen. Also das nehmen wir ja nicht so ernst. Und vor allem, Gott muss mir ja vergeben, ne? Er ist doch gnädig. Wenn ich ihn darum bitte, dann muss er es tun. Er ist doch Gott, das ist sein Job. Jesus sagt hier nicht, Gott könnte dir vergeben, aber er tut es nicht, damit du lernst, wie man vergebender miteinander umgeht oder dich zu motivieren, zu vergeben. Jesus sagt, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen der Vergebung, die Gott uns schenkt und der, die wir anderen schenken. Es gibt einen Zusammenhang zwischen Vergebung Gottes und unserer Haltung. Dabei ist es ein großer Unterschied, wenn ich möchte, dass mir vergeben wird oder wenn ich einfach nur keinen Ärger haben möchte. Dafür mal zwei Beispiele. Ein paar Freunde und ich, wir haben als Teenager mal, naja, relativ großen Mist gebaut. Es sollte so ein Streich sein, das hatte was mit Tarnklamotten, Tarnschminke und Softairs zu tun. Und was als Streich angefangen hatte, endete mit einem Polizeieinsatz. Wir sind abgehauen, aber so richtig schnell. Hätte die Polizei uns erwischt, hätten wir wahrscheinlich versucht, uns rauszureden. Das war doch nur ein Streich. Es wurde niemand verletzt. Niemand ist zu Schaden gekommen. Wir haben nichts kaputt gemacht. Also das ist tatsächlich die Wahrheit. Wirklich illegal war es auch nicht. Wir gehen auch alle ganz brav sonntags in den Gottesdienst und ich spiele da sogar Bass manchmal in der Band. Wir wollten niemandem schaden. Aber das hätte nichts geholfen, das hätte zu nichts geführt und wirklich bereut hätten wir es wahrscheinlich auch nicht. Wir wollten einfach nur keinen Ärger mit der Polizei. Ganz anders ist das mit einer anderen Sache. Mein großer Bruder, der war schon immer ein bisschen anders als ich, also ein bisschen stiller und als Kind auch nicht so ganz so friedfertig wie ich, nicht so ganz so gechillt. Und als Kinder haben mein kleiner Bruder und ich unseren großen Bruder vom Spielen ausgeschlossen. Ich glaube nicht, dass wir das damals mit Absicht gemacht haben, aber es war nicht fair. Also es war ziemlich unfair. Wir haben Fußball dann zu zweit gespielt und nicht zu dritt, weil wir dachten, ja, mit dem wollen wir eigentlich nicht spielen. Sonst rastet der vielleicht wieder aus. Wollen wir nicht. Aber als mir als Erwachsener bewusst geworden ist, was ich da gemacht habe, wollte ich, dass er mir vergibt. Ich wollte nicht nur keinen Ärger bekommen, weil, also das hatte ich in dem Moment auch überhaupt nicht mehr zu befürchten. Ich wollte Vergebung. Vergebung kann schwere Gespräche erfordern. Vergebung kann schwer zu ertragende Wahrheiten an den Tag fördern und es kann auch irgendwie noch mehr Schmerz entstehen. Wenn ich will, dass jemand mir vergibt, dann muss ich eingestehen, dass ich etwas falsch gemacht habe. Wenn ich das nicht tue, dann ist mir die Vergebung wahrscheinlich nicht so wichtig. Wenn ich will, dass mir jemand vergibt, dann muss ich eingestehen, dass ich etwas falsch gemacht habe und dass ich eigentlich so etwas nicht tun möchte, dass ich eigentlich nicht so eine Person sein möchte, die etwas tut, was ich getan habe. Stellt euch mal vor, ich würde zu meinem großen Bruder gehen und sagen, eigentlich ist es mir ja egal, was ich da gemacht habe. Eigentlich wollte ich damit auch nicht aufhören und ich will auch heute damit nicht aufhören. Der Schmerz, den ich dir zugefügt habe, der ist ja dein Problem, ist ja deine Last, die du zu tragen hast. Und eigentlich ist es ja auch deine Schuld, wenn man mal ganz ehrlich ist. Ne? Aber wenn ich schuldig bin, dann bitte ich dich einfach, dass du dich nicht beschwerst. Das ist kein Wunsch nach Vergebung. Das ist hartherzig und lieblos und hat nicht mal was mit keinen Ärger bekommen zu wollen zu tun. Wie ist das denn, wenn wir wollen, dass Gott uns vergibt? Auch dann muss ich eingestehen, dass ich etwas falsch gemacht habe und muss wollen, dass ich eine andere Person wäre, die so etwas nicht macht. Vergebung ist ein Geschenk der Gnade. Normalerweise, so unter uns Menschen, ist es oft viel Arbeit, Vergebung zu bekommen. Man muss wieder Vertrauen schaffen, man muss etwas tun. Aber wenn wir zu Gott kommen, dann ist es einfach nur Buße. Einfach sagen, ich habe was falsch gemacht und eigentlich will ich das nicht machen, vergibst du mir. Auch Buße ist durch Gnade ermöglicht. Auch das ist ein Geschenk. Aber wenn ich daran festhalte, an meinem Groll, an meinem Ärger, an meiner Verbitterung, an meiner Vergeltung, an Rache, meinem passiv-aggressiven Verhalten, dann ist es ein Indiz dafür, dass die Vergebung mir wahrscheinlich nicht so wichtig ist und ich es damit nicht so ernst meine. Ich möchte gar nicht umkehren. Ich möchte keine neue Schöpfung werden in der Wirklichkeit des Reiches Gottes leben. Und ganz ehrlich, ich glaube, Gott wird uns dazu auch nicht zwingen. Es ist uns nicht möglich, das sagt die Bibel. Es ist nicht möglich, Gottes weichherziges Mitleid, warmherziges Mitleid uns gegenüber zu verstehen und kennenzulernen und trotzdem anderen gegenüber hartherzig zu sein. Sowas nennt man eine Einheit der geistlichen Orientierung. Man kann nicht Gott gegenüber die eine Haltung haben und unseren Mitmenschen gegenüber die andere. Du bist eine Person mit einem Charakter. Das finden wir in der Bibel, das steht in 1. Johannes 4, Vers 20. Da ist geschrieben, wenn jemand sagt, ich liebe Gott, aber seinen Bruder hasst, dann ist er ein Lügner. Denn wer die Menschen nicht liebt, die er doch gesehen hat, wie kann er da Gott lieben, den er nie gesehen hat? Wir haben einen Charakter und dieser Charakter bestimmt, was ich denke und was ich tue. Als vor ein paar Monaten eine Missbrauchsaffäre von einer berühmten Person herausgekommen ist, hat er gesagt, ich entschuldige mich. Obwohl ich mich nicht daran erinnern kann, etwas getan zu haben, so eine Handlung spiegelt meinen Charakter eigentlich nicht wider. Das bin nicht ich oder das bin nicht ich gewesen. Naja, es kamen Beweise heraus und es kam heraus, genau das, was du gesagt hast, ist eine Lüge gewesen. Diese Handlung spiegelt deinem Charakter wider. Unsere Taten und unsere Worte und unsere Gedanken sagen, ich bin derjenige, der das denkt. Ich bin derjenige, der das sagt. Ich bin derjenige, der das getan hat. Mein wahrer Charakter wird nicht dadurch offenbar, was ich predige oder was ich behaupte, für Werte zu haben. sondern durch das, was ich denke, durch das, was ich sage und durch das, was ich tue. Das ist die Wahrheit über uns Menschen. Die Einheit der geistlichen Orientierung. Jesus kam damals in eine Welt der Vergeltung. Es war ein Gesetz. Du hilfst mir, ich helfe dir. Du schadest mir, ich schade dir. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und ich habe manchmal das Gefühl, das ist so unsere menschliche Natur. Aber als Christen leben wir nicht mehr in der menschlichen Natur, sondern im Reich Gottes. Und da gibt es eine andere Umgangsweise, die nämlich von dem Beispiel Gottes geprägt wird. In Psalm 103, Vers 13 steht, wie sich ein Vater über seine Kinder zärtlich erbarmt, so erbarmt sich der Herr über alle, die ihn fürchten. Oder Jakobus 5, Vers 11, denn er, also Gott, ist voll Mitgefühl und Barmherzigkeit. 1. Petrus 3, Vers 8, schließlich sollt ihr alle einig sein, voller Mitgefühl und gegenseitiger Liebe, seid barmherzig zueinander und demütig. Das ist der neue Umgang miteinander. In der Geschichte, die Jesus erzählt hat in Matthäus 18, ist das Schlüsselwort Mitleid. Da steht dann, da hatte der König Mitleid mit ihm, ließ ihn frei und erließ ihm seine Schulden. Mitleid ist ein Wort, das wir in Bezug auf den Glauben relativ selten verwenden. Gnade und so weiter, das sagen wir voll häufig, aber Mitleid irgendwie nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht liegt es daran, dass Mitleid uns ein bisschen peinlich ist. Eigentlich wollen wir doch kein Mitleid erregen, oder? Aber irgendwie ist Mitleid doch das, was dazu geführt hat, dass wir von Gott und von anderen geliebt werden können. Egal wie toll, stark, schön oder genial wir uns selbst finden, durch Mitleid lernen wir, in Vergebung zu leben. Es war Mitleid, das Jesus ans Kreuz bewegt hat, um für unsere Schuld zu bezahlen. Und am Kreuz war es Mitleid, das die Welt gerettet hat. Und jetzt frage ich, wo ist der beste Ort für eine Gruppe von bemitleidenswerten Menschen, die dich verletzen und enttäuschen werden, damit du Vergebung üben kannst? Du sitzt hier, du hast diesen Ort schon gefunden. Gemeinde ist dieser Ort. Gemeinde ist die Gemeinschaft von Bemitleidenswerten. Gemeinde ist der Ort, wo jeder willkommen sein soll, wo niemand perfekt sein muss und wo alles möglich ist, sogar, dass Gott uns unsere unbezahlbare Schuld abnimmt und dass wir unseren Mitmenschen vergeben können. Genau so wird mein Vater im Himmel mit euch verfahren, wenn ihr euch weigert, euren Brüdern und Schwestern zu vergeben. Und im Vater unser heißt es, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wir alle haben doch Menschen, die an uns schuldig geworden sind. Also ich glaube wirklich, dass das jeder von uns hat, vielleicht bewusst, vielleicht unbewusst. Vielleicht sind es deine Eltern oder deine Geschwister, so wie ich bei meinem Bruder. Vielleicht sind es Arbeitskollegen oder Freunde, vielleicht dein Ehepartner, vielleicht jemand, den du gar nicht kennst. Vielleicht sitzt diese Person hier im Raum und ist mit Teil dieser Gemeinde. Und ihr sitzt hier. Und wenn jemand an dir schuldig geworden ist, dann ist die Frage, wofür entscheidest du dich? Entscheidest du dich für Gnade? Entscheidest du dich für Vergebung? Das bedeutet ja nicht, dass man ein Fehlverhalten gutheißen muss oder tolerieren muss. Es muss nicht einmal Versöhnung bedeuten. Wenn jemand dir schuldig geworden ist und sich weigert, das als Wahrheit anzuerkennen und es nicht mal bereut und nicht zugibt, dass sie etwas falsch getan haben, dann kann es sein, dass eine Beziehung nicht wirklich zu reparieren ist. Aber wir können anfangen. Und dieser Anfang bedeutet Vergebung. Du gibst dein Recht auf, dem anderen weiter zu schaden. Du gibst deinem Recht auf, selber im Recht zu sein. Du wünschst diesen Menschen Gutes und betest für sie. Und ich denke, Gott wird dir dabei helfen, zu vergeben. Was ich spannend finde, ist der Zeitpunkt, an dem Jesus dieses Gleichnis erzählt hat. Petrus hat ihn nämlich gefragt, wie oft soll man eigentlich vergeben? Reicht 7-mal? Und Jesus sagt, nein, 7-mal reicht nicht. Es soll 7-mal 70-mal sein. Und danach erzählt Jesus dieses Gleichnis vom Schalksknecht oder vom Angestellten, der 100 Millionen Euro hinterzogen hat. Ich weiß nicht, ob Petrus daraus wirklich schlauer geworden ist. Das geht aus der Geschichte nicht hervor. Aber ich glaube, eine Sache wird deutlich. Bei Vergebung geht es nicht um Berechnung. Also klar, Jesus hat gerechnet, aber 7 mal 70 mal ist viel. Es geht nicht darum, dass der andere mir mehr angetan hat, als ich ihm. Es geht nicht darum, zu zählen und dann irgendwann zu sagen, so, jetzt reicht es, das war das 491. Mal und jetzt vergebe ich dir nicht mehr. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, dem anderen gegenüber eine vergebene Haltung zu haben, die ihm die Schuld nicht anrechnet und nicht nachträgt. Und ich denke, das ist möglich, wenn du verstanden hast, dass Gott für dich gestorben ist und dass er alle deine Schuld auf sich geladen hat und du sie nicht mehr tragen musst. Die kleinen und großen Schulden, die du hast, sind dir erlassen worden, weil Gott Mitleid mit dir hatte. Und dann ist es Zeit, dass du deinen Mitmenschen mit Mitleid begegnest und ihnen vergibst. Du kannst die Liebe über Ärger, Wut, Frust, Groll und Hass triumphieren lassen und so wird es dich und andere befreien. Der Lothar hat vor ein paar Monaten mal so einen ganz kleinen Punkt über Vergebung gemacht und hat dann gesagt, das bedeutet nicht nachzutragen. Dann hat er jemanden nach vorne gerufen und hat gesagt, hier sind ein paar Bücher und dann musste der die Last tragen, die er nachträgt. Das war so die Schuld. Eigentlich wollte ich das auch machen, dann habe ich erfahren, der Lothar hat das schon mal gemacht. Ich war da in dem Kindergottesdienst. Wäre ein tolles Bild gewesen. Wenn ich die Schuld jemandem nachtrage, dann bin ich ja derjenige, der es trägt. Ne? Ich bin derjenige, der die Last hat. Ich bin derjenige, der ein Problem hat. Dem anderen könnte es eigentlich egal sein. Glaube ich nicht, dass es ist, aber ich glaube, es könnte ihm egal sein. Aber ich bin derjenige, wenn ich nachtrage, ich bin der Leidtragende an dieser Sache. Und ich glaube, davon möchte Gott uns befreien. Wir wollen zum Ende dieser Predigt mal das Vaterunser beten und diese Passage und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, mal wirken lassen, indem wir in dem Moment dann stoppen und mal ein bisschen still sind. Und dann können wir überlegen, wo ist denn Vergebung nötig? In meinem Leben, im Leben anderer? Wo ist der Groll und wo ist der Hass? Wo ist die Schuld, wo ist das Mitleid? Und dann bitten wir Gott im Stillen zu uns zu sprechen und dass er uns hilft zu vergeben und dass wir erkennen, dass er uns schon längst vergeben hat. Ich bitte euch mal aufzustehen. Also wir beten das Vater unser bis zu vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und dann ist Stille und ich schließe die Stille einfach mit einem Amen ab, okay? Wir beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Amen.